willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute Professor Dr. Andrea Römmele zu Gast habe. Sie ist Professorin für Kommunikation und Politik und Civil Society an der Hertie School of Governance in Berlin. Und wir wollen über ihr Buch sprechen, das da heißt Demokratie neu denken, Szenarien unserer Welt von morgen. Es hat was Futuristisches. Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen. Es ist bereits im Jahr 2024 im Campus Verlag erschienen. Und es geht im Grunde genommen um Analysen, aber auch ein bisschen sowas wie eine Denkfabrik. Darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen im Politischen Pausen-Podcast, liebe Andrea.
Lieben Dank für die Einladung, Julia. Ich freue mich.
Ja, lass uns mal reinschauen. Du hast gesagt, die zentrale Botschaft ist, dass wir die Zukunft selbst in der Hand haben. Das ist ja eigentlich eine positive Lesart. Das Buch ist 2024 erschienen. Das war ja schon eine Zeit, wo die Demokratie durchaus, sagen wir mal, herausgefordert worden ist, wo wir in einem Jahrzehnt der Krisen, der sich abwechselnden und teilweise auch überschneidenden Krisen unterwegs sind und was sicherlich auch Auswirkungen hat auf all das, was wir gesellschaftliches Zusammenleben, Vertrauen ineinander, miteinander, in das politische System, in den Staat nennen. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, alles das, was du da positiv vielleicht herausgearbeitet hast, ist möglicherweise schon veraltet, wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, wo wir ja insbesondere auch international enorme Krisen bzw. Druckszenarien erleben. Wo sozusagen bist du hergekommen? Wieso gibt es dieses Buch und wie blickst du heute darauf?
Ja, Julia, du wirfst gleich viele Fragen auf. Ich möchte mal zurückgehen an den gedanklichen Anfang des Buches. Der gedankliche Anfang des Buches entstand eigentlich bei uns in der Küche, als ich so ein bisschen mit einem über Zukunft, über das Wort Zukunft nachgedacht habe. Wir haben ein Wort für Zukunft. Auch die englische Sprache hat ein Wort für Zukunft, nämlich Future. Die französische Sprache, und das weißt du besser als ich, weil du besser im Französischen unterwegs bist in der Sprache als ich, aber die französische Sprache hat zwei Worte, nämlich Avenir und Futur. Und diese zwei Worte haben auch einen unterschiedlichen Zungenschlag. Ja, Avenir ist die Zukunft, die passiert. Die Zukunft, die auf jeden Fall auf uns zurollt, die wir nicht ändern können. Und Futur ist das, was wir draus machen. Und letztendlich war dieses Wortspiel mit der französischen Sprache Ausgangspunkt meines Buches. Ich habe mir die Zukunft angeschaut, die auf uns zurollt, Avenir. Und das sind die unterschiedlichen Trends oder Trends, die auf uns zukommen, darüber werden wir ja gleich sprechen. Und dann das, was wir daraus machen, was wir als Demokratie daraus machen können. Erste Antwort auf deine Frage. Die zweite Antwort auf deine Frage, du hast zu Recht gesagt, das Buch ist im September 2024 rausgekommen und ich habe ein ganz entscheidendes Szenario oder einen ganz entscheidenden Trend eben nicht mit aufgenommen in das Buch. Und wenn man das heute liest, ist es ganz klar der blinde Fleck und das ist Geopolitik und Verteidigung. Ja, aber als ich dieses Buch angefangen habe, so angefangen darüber nachzudenken, habe ich 2023, ich habe das Buch dann während meiner Zeit als Thomas Mann Fellow 2024 im Thomas Mann Haus geschrieben. Ganz ehrlich, da war es einfach noch nicht in meinem Kopf drin und es zeigt natürlich auch, wie schnelllebig unsere Zeit ist und das ist natürlich auch eine der ganz zentralen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen.
Jetzt könnte man auch einfach sagen, man muss in einem Buch nicht alles abdecken, Sicherheitspolitik vielleicht dann auch anderen zu überlassen, ist ja durchaus legitim. Du hast es gerade schon gesagt, mit 5 Megatrends schon enorm viel in dieses Buch hineingepackt. Da geht es um Digitalisierung und künstliche Intelligenz, da geht es um Urbanisierung. Sehr spannend, weil das in vielen anderen Büchern, die sich mit Demokratie beschäftigen, vielleicht eben genau nicht vorkommt. vorkommt. Der demografische Wandel und Migration, Klimawandel und Globalisierung. Ich glaube, gerade auch über den Klimawandel ist in den letzten Jahren enorm viel geschrieben worden und analysiert worden. Und von daher sind ja schon richtig dicke Brocken, die du da hineingepackt hast. Wenn wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir dann über diese Megatrends auch sprechen, würde ich gerne nochmal auf den Titel kommen. Demokratie neu denken. Es klingt ein bisschen nach dem Motto, wir brauchen einen Neustart. Und da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen. Brauchen wir wirklich einen Neustart oder müssen wir nicht vielleicht gerade dieser Tage einfach uns alle mehr in die Pflicht nehmen, Demokratinnen und Demokraten zu sein, das im Alltag zu leben, Verantwortung, Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz, all das, was unser Zusammenleben in der Demokratie ausmacht, mehr sichtbar zu machen? Oder geht es vielleicht, und das wäre dann eine ganz andere Antwort sozusagen auf diesen Titel Demokratie neu denken, geht es nicht vielleicht mehr darum, das Verständnis zu schärfen, was eine Demokratie eigentlich ist und dann damit natürlich auch zu klären, was sie nicht ist. Der Punkt, den ich damit machen will, ist, dass wir vielleicht immer mehr antidemokratische Beimischungen in einem Demokratieverständnis haben, was dann sozusagen ein Widerspruch zur liberalen Demokratie wäre, also Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, solche Dinge, überhaupt fundamentale Grundrechte, die zu schützen sind, dass wir sozusagen klären müssen, welches Verständnis von Demokratie haben wir heute eigentlich. Das würde sozusagen Demokratie neu zu denken und einem Neustart in beiden Punkten vielleicht ein wenig widersprechen.
Ich gehe auf beide Punkte ein. Was heißt es für mich, Demokratie neu zu denken? Da heißt es für mich erstmal auch, Dinge zu Ende zu denken. Deswegen auch der Ansatz mit den Megatrends, dass wir sagen, was bedeutet es eigentlich, wenn man mal die Herausforderungen, was Klima anbelangt, zu Ende denkt? Was bedeutet es eigentlich für eine Demokratie, wenn man die Herausforderungen im Bereich Demografie und Migration zu Ende denkt? Also, dass wir uns auch in die Pflicht nehmen, zu Ende zu denken. Wir waren lange der Ansicht, dass eigentlich bisher doch immer alles gut gegangen ist. Ja, wir haben nicht geglaubt, dass der Brexit passiert. Wir haben nicht geglaubt, dass Trump 1 kommt und haben eigentlich auch gedacht, nach 1 kann nicht Trump 2 kommen. Ja, wir haben auch anfangs gedacht, dass mit der AfD werden wir doch in den Griff bekommen. Jetzt sind wir in einem herausfordernden Wahljahr, in dem eine Möglichkeit ist, dass wir am Ende des Jahres einen AfD-Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt haben könnten. Also das ist mein erstes Anliegen, Dinge auch ganz nüchtern einmal zu Ende zu denken. Zu deiner zweiten Frage, brauchen wir eigentlich ein neues System? Ja, da sage ich in meinem Buch ganz klar, dass Deutschland kein Hardware-Problem hat, also unser System als solches ist eigentlich relativ robust, anders als wir das beispielsweise in den USA erleben. Ja, das hat mit der Aufstellung unseres Rechtsstaates zu tun. Das Bundesverfassungsgericht ist solide aufgestellt. Ich bin eine große Verfechterin des Verhältniswahlrechts, dass wir kein Mehrheitswahlrecht haben, sondern ein Verhältniswahlrecht. Der Föderalismus bringt Innovation in unser System, ist nicht unbedingt nur als Hemmschuh zu sehen. Also was die Hardware anbelangt, sind wir gut aufgestellt. Ich sage aber, wir müssen uns, was die Software anbelangt, was unser Betriebssystem anbelangt, neu aufstellen. Was gehört dazu? Dazu gehört eine mutigere Führung. Ja, Demokratie heißt eben nicht nur, das umzusetzen, was die Mehrheit der Bevölkerung möchte, sondern Demokratie heißt auch, harte, vielleicht erstmal unbeliebte Entscheidungen zu treffen und dann dafür kommunikativ im Austausch, im Dialog Mehrheiten zu finden. Ja, Demokratie heißt auch, und das hat ein bisschen mit Führung zu tun, auch positive Narrative zu entwickeln. Demokratie muss eine positive Erzählung in die Zukunft sein. Wenn sie das nicht mehr ist, hat sie keine Chance. Und diese positive Erzählung fehlt uns. Und damit greife ich das auf, was du auch gerade gesagt hast, Julia, da müssen wir uns selber auch an der eigenen Nase packen. Ja, nicht immer nur das Augenmerk darauf richten, was nicht funktioniert, sondern auch das Augenmerk auch darauf richten, was eigentlich gut funktioniert. Und vieles funktioniert gut in unserem Land. Ja? Dritter Punkt, wir müssen darüber nachdenken, unsere Eliten breiter aufzustellen, also nicht nur Parteien als Rekrutierungs- und Selektionsorte zu haben, sondern auch Quereinsteiger zuzulassen. Ja, das hilft auch ein bisschen, die viel beschworene Repräsentationslücke, die wir haben, kleiner werden zu lassen. Ja, das kann man auch durch andere Maßnahmen haben, dass Parteien sich wieder mehr öffnen und nicht mehr nur die Kernnatur durch die Parteiorganisation haben, sondern auch andere Andockpunkte zur Diskussion zu haben. Und am Ende, auch das hast du darauf hast du hingedeutet, muss sich jeder Einzelne fragen, was kann ich dazu beitragen, dass unsere Demokratie weiterlebt. Demokratien, und da verweise ich auf ein Buch von zwei Kollegen, von Daniel Ziblatt und Steven Levinsky. Demokratien, so haben sie damals in den, ich glaube, das Buch ist 2017 rausgekommen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, hervorragendes Buch. Sie fangen mit dem Satz an, Demokratien, Democracies die in darkness. Demokratien sterben im Dunkeln. Ich glaube, heute würden Sie Ihr Buch anders anfangen. Demokratien sterben im Scheinwerferlicht mittlerweile. Ja? Also das Spotlight ist drauf und wir müssen dafür sorgen, dass sie weiterleben. Ich glaube, es braucht nicht viel. Ja? Es braucht das positive Narrativ und es braucht die Kraft eines jeden Einzelnen von uns. Und dann haben wir gute Chancen, dass wir durch diese Herausforderungen gut durchkommen.
Das ist ja im Grunde genommen starkes Plädoyer für das, was ich am Anfang auch hinterfragt habe, inwiefern es uns alle braucht als Demokratinnen und Demokraten, die
Absolut.
uns eben einsetzen. Ich würde noch mal vielleicht auf den Punkt eingehen mit der mit der Parteiendemokratie und dem mit dem Software-Hardware-Vergleich, den du angestrengt hast. Also die grundlegenden Institutionen funktionieren, sagst du. Und wenn wir jetzt aber uns die Software angucken, dann braucht es da ein Update. Und jetzt hast du gesagt, Parteiendemokratie ist vielleicht nicht das Allheilmittel. Das kann man durchaus ableiten, wenn man sich anschaut, wie unpopulär Parteien sind, wie das Vertrauen in Parteien schwindet, die Mitgliedschaften schwinden, der große Strang auch der politikwissenschaftlichen Literatur zu Politik als Beruf, nenne ich das jetzt mal ganz grob. Also die verschiedenen Karrieren, die Einstiegs-Ausstiegsszenarien von Berufspolitik, aber natürlich auch Ehrenamt oder sogenannte Feierabendpolitik auf der kommunalen Ebene. Da ist ja eine ganze Menge Druck auch im Kessel. Und meine Frage, ein bisschen zugespitzt wäre, würdest du denn sagen, die Parteiendemokratie hat so wie sie ist einfach schlicht keine Zukunft? Das heißt, wir brauchen wirklich etwas anderes. Oder geht es, so wie du es eben gesagt hast, doch mehr darum, dass wir mehr Menschen so aus den, vielleicht sagen wir aus dem normalen Leben heraus, die gar nicht zwingend ein Parteibuch haben, weil das haben wir ja eigentlich schon auf der lokalen Ebene. Wir haben immer mehr Kandidatinnen, Kandidaten, die ohne Parteibuch beispielsweise bei Landratswahlen, bei Oberbürger- oder Bürgermeisterwahlen antreten. Was wäre da sozusagen das wirklich Neue und in welche Richtung glaubst du, sollte da die Reise gehen?
Also Demokratie ist ja kein statisches Konstrukt, ja. Demokratie ist einem ständigen Wandel unterworfen. Auch Parteien sind einem ständigen Wandel unterworfen. Und ich glaube, die Parteienkritik, die wir immer so gerne äußern, ja, wo natürlich auch die Medienlogik eine große Rolle spielt, weil die Medienlogik richtet sich ja nach Konflikt aus, ja, und nicht nach, wir berichten über das Gute, sondern schießt sich ja sehr gerne auf negative Dinge ein, beziehungsweise framed Dinge gerne alarmiert. Mystisch und negativ, weil das die Klickzahlen, weil das die Verkaufszahlen erhöht. Also Demokratie und damit auch Parteien sind einem ständigen Wandel unterworfen, ja? Und wir vergleichen, und damit meine ich schon auch die Parteienforschung, ja, uns, wir vergleichen ja intuitiv oder implizit Parteien immer mit Parteien aus den 50er und 60er Jahren, haben da vielleicht die Arbeiten von die Klassiker vor uns, Maurice Duverger, Parti Politique, ja, oder Lipset komplett rockern mit den eingefrorenen Konfliktlinien. Und das ist immer implizit unser Referenzmodell, die wahnsinnig starken Mitgliederparteien. Aber dadurch, dass Wandel das Normale ist, mussten sich ja Parteien auch auf eine sich verändernde Gesellschaft einstellen. Wie hat sich die Gesellschaft, die Wählerschaft verändert? Naja, Parteiidentifikation ist schrittweise zurückgegangen, weil Bürgerinnen und Bürger ausgebildeter sind, also einen höheren Wissensstand haben und weil natürlich auch die Quellen der Information sehr viel mehr geworden sind. Das heißt, Parteien haben nicht mehr eine feste Basis, sondern müssen sich mehr und mehr um die unabhängigen Wählerinnen und Wähler kümmern. Das heißt, ein enormer Wandel. Ja, und das muss man erstmal wertneutral analysieren und beobachten und nicht immer implizit sagen, das ist ein Niedergang, weil man es vergleicht mit den alten Arbeiten wie, ich habe sie schon genannt, Duverger oder Lipset Rockan und viele andere. Und Demokratie und Parteien wandeln sich ständig. Und das ist keine Krise, das ist Normalität. Was müssen Parteien jetzt machen? Du hast zu Recht diese Repräsentationslücke angesprochen, ja? Dadurch, dass sich Parteien weg von der Gesellschaft entwickelt haben, ja, ist Platz entstanden, in die jetzt populistische Parteien reingegangen sind. Und es geht darum, diese Repräsentation, dieses Linkage zwischen Staat und Gesellschaft wiederherzustellen. Parteien brauchen neue Formate, die sie Bürgerinnen und Bürgern anbieten und die eben auch den Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürgern entsprechen. Und zwar nah an einer breiten Masse. Also auch die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater möchte sich vielleicht engagieren. Und da ist der Stammtisch abend, der Ortsverein abends um 7:30 vielleicht wirklich ungeschickt, weil man die Kinder ins Bett bringen muss, weil man keine Kinderbetreuung hat. Viele wollen sich nicht mit 5 unterschiedlichen Themen beschäftigen, sondern haben ein Thema, für das sie brennen. Und diese Menschen müssen mit abgeholt werden. Und was mich zuversichtlich stimmt, wenn man sich die Parteien- und Repräsentationsforschung anschaut, dann gibt es keinen grundlegenden Clash zwischen den Einstellungen der Eliten, der politischen, ich sage jetzt mal, der politischen Klasse und auf der anderen Seite der Bürgerinnen und Bürger. Da gibt es schon einen Grundkonsens, auf den man sich einigt. Es gibt in einzelnen Policy-Bereichen eine Variation in der Kongruenz der Einstellungen. Nah ist man sich zum Beispiel bei der Klimapolitik. Eine mittlere Kongruenz gibt es bei sozial- und wirtschaftspolitischen Themen, wo die politische Klasse und Bürgerinnen und Bürger am meisten auseinanderklaffen, ist die Migrationspolitik. Hier braucht es eine stärkere Diskussion. Und man darf auch nicht vergessen, dass manche Themen zu wenig oder gar nicht angesprochen werden. Im letzten Wahlkampf war das zum Beispiel Wohnungspolitik, auch Verteidigung wurde relativ wenig angesprochen. Und wenn Parteien hier Konflikte wieder repolitisieren und ihr Angebot anpassen, bin ich optimistisch, dass Bürgerinnen und Bürger auch ohne Parteibuch sich hier engagieren.
Ja gut, wer uns das aktuell vormacht, im negativsten Sinne, ist ja die AfD, die für die letzte Bundestagswahl das Migrations- und Zuwanderungsthema par excellence spielen konnte und damit ja auch alle anderen Parteien enorm unter Druck gesetzt hat. Aber bevor wir vielleicht auf die Megatrends dann wirklich auch zu sprechen kommen, noch eine letzte Frage zu diesem Hardware-Software-Update. Am 14. Juli 2025 kam die Initiative für einen handlungsfähigen Staat heraus, den ja Julia Jäkel, Thomas de Maizière, Andreas Voskuhl und Peer Steinbrück federführend präsentiert haben oder formuliert haben. Und es hat mich doch sehr auch erinnert an das, was du gerade ausgeführt hast. Inwiefern ist es deckungsgleich? Inwiefern habt ihr da voneinander abgeschaut? Klar, du warst mit deinem Buch zuerst. Oder geht das ganz stark auseinander?
Nein, das geht überhaupt nicht stark auseinander, weil was die Initiative Handlungsfähiger Staat sagt, es sind ja alles keine neuen Erkenntnisse. Ja, es geht letztendlich darum, dass wir schneller in die Umsetzung kommen. ne, schneller in die Umsetzung und auch schlanker werden, uns vielleicht auch mehr Dinge trauen. Digitalisierung der Verwaltung ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt ja auch ein Digitalministerium, das sehr engagiert nach vorne geht. Also im Prinzip nicht viel Neues, aber die Dinge noch mal wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, und darüber, wenn ich jetzt über mein Buch nachdenke, hätte ich über diesen Punkt mehr geschrieben. Ja, ich glaube, ein ganz großer Hebel oder ja, wie soll ich das nennen? Eine ganz große Herausforderung ist wirklich die Art und Weise, wie wir über Dinge sprechen. Dass die Medienlogik ja eine ist, die auf Konflikt, auf Negativität, auf Krise und so weiter ausgerichtet ist, ja. Und wir jetzt dieser Regierung, die ja jetzt auch erst seit was, 8 Monaten, 9 Monaten im Amt ist, einfach mal Zeit geben müssen, nicht immer gleich alles negativ konnotieren, sondern den Fokus auch mal auf das Positive richten. Dieses, ich habe es gerade genannt, dieses Digitalministerium muss sich erstmal neu aufbauen, muss Leute einstellen, muss Strategien entwickeln und so weiter. Und wir dem Ganzen erstmal mehr Zeit geben und nicht alles immer gleich von Anfang an schlecht oder totreden. Das ist mir ein ganz wichtiger Aspekt, den hätte ich in meinem Buch gerne noch ein bisschen größer gemacht, im Nachhinein.
Corbinian Frenzel, Julia Reuschenbach haben das in ihrem Buch Defekte Debatten ja ausbuchstabiert. Insofern, ich kann dir da zustimmen. Seit Mai ist die neue Regierung, Bundesregierung im Amt und wir hören vor allem Negatives. Jetzt ist es natürlich nicht nur so, was die Performance betrifft, sondern die Nachrichten insgesamt weltweit sind ja vor allem negativer Art. Und vielleicht kommen wir da wirklich auch mal auf die 5 Megatrends jetzt zu sprechen, die du in deinem Buch beackert hast. Ich war sehr beeindruckt von der Methodik, weil diese fiktiven Szenarien, die weichen ja wirklich komplett ab von den empirischen Analysen, die wir ansonsten in der Politikwissenschaft so kennen. Das ist ein komplett anderer Weg, wo du wirklich mal Szenarien für diese 5 Megatrends, Digitalisierung, Urbanisierung, demografischer Wandel, Migration, Klimawandel und Globalisierung vollzogen hast. Wie bist du da vorgegangen? Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Und vielleicht kannst du das so ein bisschen exemplarisch mal, ich greife mal die Urbanisierung raus, den Zuhörerinnen und Zuhörern vor Ohren führen. Weil das ja doch etwas speziell ist, wie du da das Buch aufgebaut hast.
Ja, also vielleicht schildere ich einfach mal den Aufbau des Buches. Ich habe diese 5 Megatrends mir angeschaut und ich habe jetzt auch Megatrends genommen, in denen es von in denen wir bestimmte Policies auch auf den Weg bringen können. Der Megatrend, der erste ist Digitalisierung und KI, Urbanisierung, Migration und Demografie, Klimawandel und Globalisierung. Und was ich in einem ersten, also jeder Megatrend ist ein Großkapitel und jedes Großkapitel ist in 3 Unterkapitel eingeteilt. Der erste Teil ist die dichte Beschreibung des Megatrends, so auf 10 bis 12 Seiten, ja? Der zweite Teil, und das ist praktisch das, was ich vorhin als Avenir bezeichnet habe, die Zukunft, die auf jeden Fall in großen Schritten auf uns zurollt, ja? Dann habe ich das Futur beschrieben, ja, oder analysiert. Wie können Demokratien mit diesen Megatrends umgehen? Ja, Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel Migration und Demografie nennen, dann könnte es eine, also wir haben Migration, wir hatten schon immer Migration, Deutschland, auch das Kaiserreich, wenn wir zurückgehen, war schon immer ein Migrationsland. Was heißt es für eine Demokratie? Zum Beispiel Ausweitung des Wahlrechts, ja, auch auf Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Wie geht man damit um? Wie integriert man diese? Bei Demografie wäre, wir haben, ist zum Beispiel etwas, was ich diskutiere, wir haben immer weniger junge Menschen, Ja, die aber mit den Folgen unserer Politik noch lange leben müssen. Warum diskutieren wir eigentlich nicht ein Elternwahlrecht? Also, dass Eltern auch für ihre Kinder mit abstimmen können. Solche Dinge diskutiere ich im zweiten Teil der Kapitel. Und im dritten Teil, und das ist das, was du angesprochen hast, habe ich fiktive Szenarien entwickelt. Ich habe mir einfach überlegt, wie könnte Deutschland 2035, 2040 und 2045 in diesen Bereichen aussehen. Diese Szenarien sind auch ganz anders geschrieben. Ja, sie sind unterhaltend geschrieben. Sie sind auch sehr plakativ geschrieben, so dass sich Menschen einfach vorstellen können, wie es sein kann. Weil dieses Buch sich ja jetzt nicht nur an Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler wendet, sondern idealiter eben an ein breiteres Publikum.
Sehr, sehr
Und
spannend.
das gehört eben auch Das gehört eben auch dazu, zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Dinge einfach mal zu Ende denken. Was wäre, wenn? Ja, what if? Und das sind diese Szenarien.
Super. Jetzt hatte ich nach der Urbanisierung einmal ganz konkret gefragt, weil das etwas ist, wo ich sagen würde, außer vielleicht in der Stadtforschung sehen wir das gar nicht so häufig in politikwissenschaftlichen Analysen, wenn Demokratie vorne auf dem Buchdeckel steht. Ich hatte mich etwas gewundert, dass du vollständig ohne den Begriff der Smart City ausgekommen bist.
Die
Vielleicht
Frage
kannst
musste ja
du
von dir kommen,
ein
Julia.
musste, vielleicht kannst du so ein bisschen erläutern, worum geht es dir, wenn du sozusagen Stadtpolitik oder Stadtgesellschaft dir in diesem entsprechenden Kapitel als Megatrend anschaust.
Naja, Urbanisierung ist ja ein Trend, den wir schon ganz lange beobachten, ja? Ganz lange, dass es Menschen in die Städte zieht. Je nachdem, wie was man als Stadt bezeichnet, ob man da die Grenze bei 100.000 oder bei 1 Million oder bei den sogenannten Mega-Cities macht, aber in Deutschland leben 75, mehr als 3/4 der Menschen in städtischen Regionen, in Metropolregionen. Ja, und der Trend geht weiter. Ja, bei uns ist der Trend nicht ganz so stark ausgeprägt wie beispielsweise in der südlichen Hemisphäre. Da ist der Trend noch steiler, aber alles in allem zieht es die Menschen in die Städte. Was meine Überzeugung ist, ist, dass wir in einem Jahrhundert der Städte leben. Ja, also das letzte Jahrhundert war das Jahrhundert des Nationalstaates. Dieses Jahrhundert in meinen Augen ist das Jahrhundert der Städte. Und Demokratie spielt in den Städten eine ganz große Rolle, beziehungsweise spielt vor Ort eine ganz große Rolle, weil unser erster Referenzpunkt natürlich unsere örtliche Verwaltung ist, unser Umfeld ist und auch das ist, wo wir uns am direktesten einbringen können. Ja, Städte sind deswegen auch so interessant, weil alle Megatrends in den Städten so sichtbar sind und dort auch ad hoc gelöst werden müssen. Dritter Punkt ist, in den Städten gibt es super interessante Lösungsvorschläge für Probleme unserer Zeit. Und ich sage immer, es wäre wunderbar, wenn wir sowas wie City Labs hätten, wo diese Lösungsvorschläge, die wir aus ganz unterschiedlichen Städten haben, eben gesammelt werden und vielleicht dann auch skaliert werden können, so dass andere Städte, andere Regionen von diesen Lösungsvorschlägen, von diesen Ideen leben oder diese umsetzen.
Und du hast diese Megatrends das ist jetzt auch nochmal deutlich geworden, in 5 Kapitel oder große Abschnitte getrennt, aber eigentlich sind die ja schon ineinander verwoben.
Absolut.
Digitalisierung als horizontales oder Querschnittsthema
Absolut.
beispielsweise spielt natürlich überall mit rein.
Ja.
Und wie du gesagt hast, Klimawandel spielt natürlich für
Ist überall.
Stadtbevölkerung und so weiter auch eine Rolle und dergleichen mehr. Vielleicht, wir steuern langsam aufs Ende des politischen Pausenpodcasts oder dieser Folge zu. Vielleicht noch mal zu einem Punkt. Eins deiner zentralen Argumente, wie ich es lese, ist, dass es sich in deinen Befunden nicht wirklich um eine Wissenslücke von Politik in Bezug auf demokratische Handlungsfähigkeit handelt, sondern eher um eine Handlungslücke. Das klingt so ein bisschen wie, naja, wenn man nur gute Politik macht, dann kann man die Probleme der Menschen lösen. Und daran hätte ich heute einen Zweifel, unter anderem wegen eines deiner Megatrends, die du skizzierst, nämlich genau Digitalisierung, Social Media. Populismus bis Extremismus, Desinformation, Fake News, gezieltes Steuern oder der Versuch von Einwirkung von außen, von Demokratiefeinden, die über die Möglichkeit und letztlich auch das Einwirken gezielter Desinformationen in ein demokratisches System hinein versuchen, vielleicht auch jede Form von guter Politik zu zerstören oder zumindest in Zweifel zu ziehen, Zweifel zu sehen. Und vielleicht ist das letztlich unsere allergrößte Herausforderung, nämlich die Frage nach dem demokratischen Vertrauen für unsere Überlebensfähigkeit in der Regierungsform und auch in der Kulturform Demokratie. Wie stehst du zu diesem Argument oder zu dieser
Ja, ich
Frage?
möchte mal erst zu dem ersten Punkt, den du aufgerissen hast, Stellung nehmen. Ich glaube, das war einer der ernüchterndsten Momente, die ich als Politikwissenschaftlerin hatte, als ich praktisch so nachdem ich diese fünf Megatrends so für mich erstmal erarbeitet habe in so einer dichten Zusammenfassung, dass ich gesagt habe, wir wussten alles. Es war alles vorhersehbar. Ich mache das immer am Beispiel Demografie deutlich, ja. Man braucht jetzt keinen Hochschulabschluss, sage ich jetzt mal pointiert, um Demografie zu verstehen. Man hält einfach Geburtenraten und Sterbetafeln aneinander, and that's it. Ja, man wusste seit den 70er Jahren, dass aufgrund der demografischen Entwicklung wir in große Schwierigkeiten reinlaufen werden, was zum Beispiel unsere sozialen Sicherungssysteme anbelangt. Ja, auch Klimawandel ist jetzt nichts, was seit vorgestern erst da ist. Also fast alles war vorhersehbar. Ja, warum schafft es Politik nicht langfristiger zu denken, sondern verfängt sich eher in kurzfristigen Maßnahmen, weil natürlich die Logik der Politik an den Wahlzyklus gekoppelt ist. Ja, man könnte jetzt sagen, warum diskutieren wir nicht Begrenzung von Amtszeiten? Wir sehen ja beispielsweise bei amerikanischen Präsidenten, dass in der zweiten Amtszeit viel mutiger agiert wird als in der ersten Amtszeit, weil man eben nicht mehr an das Wählervotum gebunden ist. Ich denke, so eine Diskussion würde uns in Deutschland auch gut tun. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt für Amtsbegrenzungsverfahren aussprechen, weil wir durchaus auch Politik als Beruf brauchen. Ja, aber ich finde, es muss viel normaler sein, wieder aus der Politik rauszurotieren. Wir diskutieren gerade viel Quereinsteiger in die Politik rein, aber wir müssten auch Erfolgsmodelle für raus aus der Politik in einen neuen Beruf haben. Da müsste es vielleicht auch mehr Angebote geben, so dass Abgeordnete, dass politisches Führungspersonal, politische Führung auch freier für große Entscheidungen ist. Das würde ich mir wünschen. Und es braucht diese großen Entscheidungen, ja? Also beispielsweise jetzt zu diskutieren, ob man bei der Erbschaftssteuer 20.000 hoch oder runter, das ist Bananas, ehrlich gesagt. Da müssen viel größere Hebel ran. Und dazu braucht es mehr Mut und mehr Freiheit.
Das Desinformationsproblem und die
Ja.
Antidemokratie.
Ein ganz großes Thema. Danke, dass du mich da nochmal daran erinnerst. Da braucht es mehr Bildung in Schulen und zwar schon ganz früh, ja, wie man mit sowas umgeht, wie man Nachrichten liest, wie man auf Schaubilder guckt und so weiter. Und ich sag immer, diese ganzen MINT-Fächer in Schulen, alles wunderbar, ja, aber es braucht viel mehr Demokratieförderung, viel mehr Geschichte, viel mehr Sozialkunde, viel mehr Medienkunde und Media Literacy, als wir es bisher haben. Und vielleicht noch der letzte Punkt. Wir müssen wieder Räume schaffen, in denen wir uns begegnen und über Demokratie diskutieren, als wir es jetzt haben.
Mehr analoge Welt wagen und Medienbildung fördern als Abschlussplädoyer und vielleicht etwas größer gezogen, etwas mehr Mut vielleicht und auch mal auf die Politik und die Wissenschaft, also die Politikwissenschaft, hören. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ein tolles Buch, Demokratie neu denken von Andrea Römmele. Schön, dass wir heute miteinander darüber diskutieren konnten, liebe Andrea.
Ich danke dir, Julia.